HR Info. Hessen.
Gerüchte gab es ja schon die ganze Zeit, aber in dieser Woche wurde es jetzt offiziell. Der Flughafen Frankfurt-Hahn, der seit Jahren Verluste macht, wird an einen Investor aus China verkauft. Nur ein Thema heute in HR Info Hessen mit Dunja Sadaki. Und im Land Rheinland-Pfalz gehören die meisten Anteile am Flughafen Frankfurt-Hahn, rund 83%. Der Rest der Flughafen GmbH gehört aber dem Land Hessen. Unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, Dirk Wagner, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Und wir haben ihn gefragt, ob mit dem Beschluss jetzt eigentlich auch die hessischen Anteile gleich mitverkauft werden.
Ja, das sollte man denken. Das ist aber nicht der Fall, denn jedes Land verhandelt da für sich. Und weil Hessen vergleichsweise weniger Anteile hat, war halt zuerst Rheinland-Pfalz an der Reihe. Das bedeutet, das Finanzministerium in Wiesbaden ist jetzt am Zug, denn das ist zuständig für die Beteiligungen des Landes. Aktuell verhandelt Hessen auch mit demselben Investor, der bei Rheinland-Pfalz zugeschlagen hat. Ist ja auch sinnvoll, denn dann hätte ein Unternehmen den kompletten Flughafen in Hahn am Ende gekauft.
Wie ist denn der Stand der Verhandlungen?
Haben wir auch Hessens Finanzminister Schäfer gefragt und der sagt, wir sind da auf der Zielgeraden, aber halt noch nicht am Ende. Allerdings kann auch das Finanzministerium nicht alleine entscheiden. Da sind noch zwei weitere Schritte notwendig. Wenn man sich einig ist, dann muss zuerst das Kabinett, also die Landesregierung, dem Verkauf zustimmen. Und dann auch der Landtag, sprich der Haushaltsausschuss. Laut Finanzministerium ist es nicht notwendig, dass das Parlament als Ganzes nochmal gefragt wird. Im Haushaltsausschuss reicht dann auch die einfache Mehrheit von Schwarz-Grün aus. Möglicherweise wird es schon in der nächsten Woche so beschlossen, denn dann kommt dieser Ausschuss zur nächsten regulären Sitzung zusammen.
Und wie viel Geld könnte am Ende rausspringen für Hessen?
Ja, die exakte Summe, die kennt noch keiner, weil die Verhandlungen noch laufen. Aber wir können ja mal ein bisschen rumrechnen. Es hieß, dass der gesamte Flughafen Frankfurt-Hahn für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag verkauft wird. Also irgendwas über 10 Millionen Euro. Was das runtergerechnet für die hessischen Anteile heißt, hat Finanzminister Schäfer folgendermaßen beantwortet.
Ja, wenn Sie mich vor einem guten Jahr gefragt hätten, ob es, wenn wir den Flughafen Hahn verkaufen, wir für unseren Anteil noch irgendwas bekommen, hätte ich vermutet, bestenfalls 1 Euro. Jetzt wird es doch ein ordentlicher Schlag mehr sein. Insofern bin ich durchaus zuversichtlich. Die gleichen Bedingungen unterstellt, wird es ein niedriger, einstelliger Millionenbetrag.
So, das ist nicht gerade viel, vor allem wenn man zusammenrechnet, was Hessen in diesen Flughafen insgesamt reingesteckt hat, um ihn auszubauen, um die Anteile zu erwerben. Da reden wir über insgesamt 20 Millionen Euro. Die bekommt man nie und nimmer wieder raus. Aber immerhin, Hessen wird, was den Betrieb angeht, nicht drauf zahlen, denn man hat in weiser Voraussicht eine Vereinbarung mit Rheinland-Pfalz getroffen, dass Hessen jetzt und in Zukunft dem Flughafen nicht helfen wird mit Steuergeld, also im laufenden Betrieb, denn der macht ja immer noch Verluste. Das müsste, wenn überhaupt, dann Rheinland-Pfalz übernehmen.
Nun gibt es ja noch einen anderen Flughafen, an dem Hessen beteiligt ist, den in Kassel-Calden, der inzwischen Kassel Airport heißt. Könnte man den eigentlich auch verkaufen?
Naja, theoretisch schon, aber das hat zumindest im Moment keiner vor. Klar ist aber auch, dass man den Flughafen nicht einfach so weiterlaufen lässt. Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Flughafen nächstes Jahr evaluiert wird. Zu Deutsch, man schaut sich die Zahlen genau an und dann ist alles denkbar, meint Finanzminister Schäfer.
Wir haben ja eine Verabredung zwischen den Koalitionspartnern im Rahmen der Evaluierung, nichts auszuschließen. Und nichts auszuschließen heißt nichts auszuschließen. Wir haben immer gesagt, dass wir offen sind, auch für das Interesse an der Beteiligung an diesem Flughafen. Und daran hat sich nichts geändert.
So, da kann man jetzt alles und nichts rein interpretieren. Möglich wäre auch, dass man Kassel Airport, diesen Flughafen, zum Verkehrslandeplatz zurückstuft. Nächstes Jahr, dadurch könnte man wahrscheinlich Betriebskosten senken. Dann wäre aber auch die Möglichkeit weg, mehr Ferienflieger nach Kassel-Calden zu holen. Sollte übrigens jemand den Flughafen kaufen wollen, dann müsste er sich nicht nur mit dem Land einigen, denn in der Flughafen GmbH sind auch die Stadt und der Kreis Kassel mit dabei, sowie die Gemeinde Calden. Aber wie gesagt, da ist noch nichts entschieden, das kommt nächstes Jahr auf den Tisch.
Der Flughafen Frankfurt-Hahn geht an einen chinesischen Investor aus Shanghai. Was mit den hessischen Anteilen an diesem Flughafen passiert? Informationen waren das von unserem Landtagskorrespondenten Dirk Wagner in Wiesbaden. Und bevor wir uns fragen, warum ein chinesischer Investor sich für einen Verlustflughafen interessiert, schauen wir uns mal ähnliche Übernahmen an. Es gab nämlich in der Vergangenheit zahlreiche chinesische Investoren, die Ähnliches gemacht haben. Zum Beispiel der chinesische Elektronikhändler Su Ning, der einen Großteil der Aktien des italienischen Fußballclubs Inter Mailand gekauft hat, oder das chinesische Unternehmen Midea, das seine Anteile beim deutschen Roboterbauer KUKA erhöhen will. Chinesische Unternehmen investieren zurzeit also sehr viel und einige deutsche Politiker befürchten deswegen die Abwanderung von Technologie. Wir haben bei einem Unternehmen in Wiesbaden nachgefragt, welche Erfahrungen man dort gemacht hat. Der Gabelstaplerhersteller Kion ist nämlich seit 2012 in chinesischer Hand. Andrea Bonhagen.
Kion hat schon seit 20 Jahren enge Verbindungen zu China. Das große Land ist ein wichtiger Markt für Gabelstapler. Die Kion-Tochter Linde ist dort gut bekannt. Außerdem kaufte Kion den chinesischen Gabelstaplerbauer Baoli. Weichai Power, ein staatlich kontrolliertes Unternehmen im kommunistischen China, ist als Investor seit 3,5 Jahren dabei und hält inzwischen gut 38% der Aktien. Auf Wunsch von Kion, betont Michael Hauger, Leiter der Kommunikationsabteilung. Seit 2013 gibt es einen Chinesen im Vorstand. Der Aufsichtsrat hat Dolmetscherkabinen für 3 Vertreter von Weichai. Weichai sei Investor, übe keinen Einfluss auf das operative Geschäft aus, sagt Michael Hauger.
Der Aktionär Weichai Power hat für die Unternehmenskultur eigentlich keine Rolle gespielt. Das ist ja das, weshalb sie sich auch nicht einmischen. Sie wissen, diese Art des Managements ist wesentliche Voraussetzung für den Erfolg.
Beim Aktionär falle auf, es gebe kein direktes Ja oder Nein und nicht alles, was gesagt werde, sei so gemeint. Aber ein großer Unterschied zu China sei die Mitbestimmung. Mitarbeiter würden in Deutschland nach ihrer Meinung gefragt und das sei so geblieben. Auch einen Abfluss von Know-how habe es nicht gegeben.
Da findet keine Verlagerung von Technologien nach China statt. Im Gegenteil, Weichai Power baut heute in Aschaffenburg ein neues, großes Hydraulikwerk.
Kion profitiere in China von Weichai.
Da gibt es immer wieder Aufträge, die innerhalb von staatlichen Unternehmen vergeben werden. Oftmals gibt es vielleicht keine Ausschreibung oder es gibt eben nur eine Ausschreibung in bestimmten Kreisen. Und durch die Verbindung mit Weichai haben wir da Zugang zu.
Und wir bleiben beim Thema Flughafen Frankfurt-Hahn. Anfänglich lief es in Frankfurt-Hahn ja ganz gut. Aber der Erfolg von früher für Reisende, oft mit der Billig-Airline Ryanair verbunden, ist schon lange verblasst. Die Zahl der Passagiere ist in den vergangenen Jahren stark gesunken. Vanessa Rennert aus der Wirtschaftsredaktion hat sich auch mit dem Thema beschäftigt. Vanessa, was will ein chinesischer Investor mit einem Flughafen, der Verluste macht?
Ja, der Investor, der hatte auch schon gesprochen auf der Pressekonferenz. Der nennt sich Shanghai Yiquan Trading und die haben angekündigt, dass sie den Frachtverkehr deutlich ausbauen wollen. Offenbar hat das Unternehmen bisher gar nicht so viel am Hut gehabt mit Luftfahrt. Das ist ein Zwischenhändler für die Bauindustrie und den Einzelhandel. Aber sie haben gesagt, dass man jetzt schon im Gespräch sei mit einer chinesischen Frachtfluggesellschaft. Und das ist ganz interessant, weil genau diese Airline, von der jetzt gesprochen wurde, die hat den Flughafen in Hahn schon mal angeflogen, hatte sich dann aber zurückgezogen. Das war damals ein herber Rückschlag für Hahn. Vielleicht haben die Chinesen aber einfach untereinander einen besseren Draht und vielleicht können sie dann auch eher ihr Ding machen untereinander. Wenn man sich jedenfalls bei Experten umhört, dann wundern die sich nicht, dass die Chinesen auch bei Hahn einsteigen. Die sagen sogar, dass das richtig clever wäre. Ist ja momentan so, dass sehr viele chinesische Firmen investieren in die deutsche Wirtschaft. Und das sind einfach strategische Entscheidungen, die da getroffen werden, dass man einfach irgendwo seinen Fuß in der Tür haben möchte.
Aber was macht Frankfurt-Hahn denn für den Frachtbetrieb so attraktiv?
Hahn hat einfach den großen Vorteil, dass er eine 24-Stunden-Betriebserlaubnis hat. Und den braucht man für den Frachtverkehr, weil anders lohnt sich das gar nicht. Man muss da rund um die Uhr fliegen. Im Rhein-Main-Gebiet mit unserem Flughafen hier in Frankfurt ist ja der Ausbau von Fracht eher problematisch wegen des Nachtflugverbots. Und da wäre Hahn eine Alternative. Es ist ja jetzt nicht so weit weg. Und da ist natürlich auch genug Platz, wenn man zum Beispiel Lagerhallen und so weiter aufbauen will. Wenn man mal überlegt, jedes zweite Produkt, das hier nach Deutschland geliefert wird, das kommt aus China und da scheint es auch noch sehr viel Potenzial zu geben. Übrigens, selbst auch was den Passagierverkehr angeht, sind die Chinesen sehr experimentierfreudig. Da gibt es gerade ein schönes Beispiel aus Mecklenburg. Da hatte ein chinesischer Investor schon vor einiger Zeit den Flughafen Parchim gekauft. Da läuft gerade sogar auch ein Film drüber im Kino. Und der will da sogar ein internationales Drehkreuz errichten, so mit Duty-Free-Shopping und so weiter. Läuft bisher, muss man sagen, nicht so erfolgreich. Aber da hat Hahn vielleicht sogar mehr Potenzial als ein Flughafen Parchim in Mecklenburg.
Wir haben in Hessen ja noch einen Flughafen, der uns Sorgen macht. Kassel-Calden. Da läuft es ja noch schlechter als in Hahn. Da gibt es nur ein paar Flüge pro Woche. Könnte sich da für Calden nicht auch ein Investor interessieren?
Also meiner Einschätzung nach halte ich das eher für schwierig, denn in Kassel ist der Flugbetrieb ähnlich wie in Frankfurt beschränkt. Da gibt es die Nachtruhe und da dürfen zwischen 22 und 6 Uhr Flüge nur mit einer Ausnahme starten oder landen. Und das ist ein erheblicher Nachteil. Zwar heißt es vom Airport in Kassel, dass man die Potenziale für die Luftfracht ausloten möchte, aber man muss realistisch sein. Ich nenne zum Vergleich eine Zahl. In Kassel wurden 2015 168 Tonnen Fracht abgewickelt. In Hahn waren es in der gleichen Zeit 79.000 Tonnen. Also da wird es wirklich sehr schwierig, da den Anschluss zu bekommen für Kassel.
Der Flughafen Frankfurt-Hahn wird an einen chinesischen Investor verkauft. Informationen waren das von Vanessa Rennert aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und wir bleiben beim Thema Flughafen, lassen unseren Blick aber im Norden, in Nordhessen. Der Flughafen Kassel-Calden kommt derzeit ja nicht aus den Schlagzeilen. Merkwürdige Reiseabrechnungen, Veruntreuungs- und Bestechungsvorwürfe gegen den Geschäftsführer Ralf Schustereder und dessen Liebschaft zu einer ehemaligen Kollegin sorgen seit Wochen für Unruhe. Und jetzt, da gab es eine weitere Hiobsbotschaft. Carsten Gohlke berichtet.
Ein Hintergrundgespräch zur Situation des Flughafens sollte es werden. Und so begann dann auch das Treffen zunächst erst einmal mit einer guten Meldung.
Wir haben Palma momentan bei ungefähr 80% Auslastung, Heraklion bei 75. Antalya schwächelt, sind wir bei knapp 55%. Wir hoffen, dass wir das noch ein bisschen ziehen können, jetzt über Juli, August hinweg. Aber momentan sind wir durchaus ganz zufrieden.
Doch dann folgte der Ausblick auf das kommende Winterhalbjahr.
Momentan ist der Winter wirklich für uns das Problem. Die Verhandlungen mit Germania sind nicht so verlaufen. Wir konnten uns da nicht einigen. Und auch mit drei anderen Fluggesellschaften haben wir nicht das erreichen können, was wir uns vorgestellt haben, beziehungsweise sind an beihilferechtlichen Grenzen gestoßen.
Statt der anvisierten 4 Fluggesellschaften, die in Zukunft Kassel Airport bedienen sollten, wird nun im Winterflugplan 2016-17 der reguläre Passagierflugverkehr generell eingestellt.
Kein Passagierflug im klassischen Sinne, was kommerziellen Flugverkehr betrifft, Frachtverkehr nach wie vor, da planen wir mit. Und natürlich nicht zu unterschätzen, wir haben festgestellt, dass auch der Businessverkehr im General Aviation bei uns deutlich angezogen hat.
Einzig ein Charterflug nach Innsbruck wird noch auf dem Flugplan erscheinen. Gründe dafür sieht Schustereder zum einen im Buchungsverhalten der Passagiere, zum anderen aber auch in den veränderten Flugdienstzeiten für das Personal. Eine Stationierung einer festen Maschine in Kassel, wie mit der Germania verhandelt, musste aus Kostengründen verworfen werden. Für die rund 118 Mitarbeiter sieht der Flughafenchef derzeit noch keine Konsequenzen.
Dadurch, dass wir jetzt frühzeitig das Thema erkannt haben, glauben wir auch, dass wir mit unseren Steuerungssystemen oder Instrument Stundenabbau forcieren, anderweitige Beschäftigungen einplanen und keine Kündigung haben.
Und auch der Staatsvertrag zum Betrieb des Flughafens und dem damit verbundenen Abbau der finanziellen Verpflichtungen ist durch den Einbruch im kommenden Winterflugplan nicht gefährdet, so Schustereder.
Wir haben ja im Koalitionsvertrag 10% Verlustabbau pro Jahr. Wenn Sie den Startpunkt sehen, Ende 14 mit 8,1 Millionen und dann jeweils jedes Jahr 10% runterrechnen, landen Sie bei knapp 6 Millionen Ende 17. Und wenn wir unseren Jahresverlust, den wir jetzt prognostiziert haben, für Ende 15 angucken, ist das genau das.
Alle Hoffnungen liegen nun auf dem Sommerflugplan 2017.
Wir wollen natürlich die guten Ziele, die wir bisher auch bestätigt vorgefunden haben, nochmal ausbauen, also auch aufstocken. Türkei würde ich gerne ein bisschen reduzieren. Und dann natürlich die griechischen Inseln, die jetzt momentan sehr gut angenommen werden, auch wieder weiter ausbauen. Wenn die Veranstalter mitmachen und wir das hinbekommen, würde ich gerne so gewisse Teilstrecken, die sich klimatisch auch anbieten, in den März reinziehen.
HR Info, Hessen.
Wohnraum in Frankfurt ist knapp. Das ist nicht neu für uns. Seit Jahren wird über Wohnungsbau, die Entstehung neuer Stadtteile und Mietpreise diskutiert. Jetzt hat Frankfurts scheidender Planungsdezernent Olaf Kunitz von den Grünen eine aktuelle Wohnungsbedarfsprognose vorgestellt. Infos von hr-Info-Reporter Frank Angermund.
Je nach Analyse soll Frankfurt in 25 Jahren zwischen 740.000 und 840.000 Einwohner haben. Der scheidende Planungsdezernent Olaf Kunitz von den Grünen hat jetzt eine Wohnungsbedarfsprognose vorgelegt, die die Stadt beim Darmstädter Institut Wohnen und Umwelt in Auftrag gegeben hat.
Das beauftragte Institut rechnet damit, dass wir bis zum Jahr 2040 in Frankfurt 106.000 zusätzliche Wohnungen brauchen werden.
Rechnerisch würde das bedeuten, dass jedes Jahr 4.000 neue Wohnungen gebaut werden müssen. In den letzten beiden Jahren wurden in Frankfurt sogar jeweils rund 4.400 Wohnungen geschaffen. Doch selbst diese Rekordzahlen reichen nicht aus, wenn der Nachholbedarf, also die Wohnungen, die jetzt schon fehlen, hinzugerechnet werden, sagt Planungsdezernent Kuhn.
Eigentlich bewegen wir uns da in einer Größenordnung, wo wir eher zwischen 6.700 bis 7.300 Wohnungen pro Jahr bräuchten.
Die aktuellen Zahlen belegen, der Wohnungsmarkt in Frankfurt ist und bleibt angespannt. Die Schlussfolgerung: neue Flächen und neues Bauland müssen her. Hier müsse ohne Tabus diskutiert werden, sagt Olaf Kunitz. Das Gemeinwohl stehe über den Bedürfnissen Einzelner.
Es sind oft Leute vor Ort durch Veränderungen negativ betroffen. Sie erwarten mehr Verkehr, vielleicht fällt ein Garten, eine Grünfläche weg und man kann absolut verstehen, wenn das Bürgerinnen und Bürger auf die Barrikaden treibt. Aber letztlich müssen wir Verantwortung für die Gesamtstadt übernehmen. Und wir müssen dann auch erklären, warum vielleicht mal etwas verlagert wird, warum etwas nicht in der jetzigen Form weiter bestehen kann.
Doch trotz des Zeitdrucks dürfe nicht das Motto Bauen, Bauen, Bauen gelten, sagt Kunitz. Bei neuen Flächen müsse zunächst geprüft werden, ob es schon Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr gibt. Denn die kosten viel Geld. Und vor allem müsse der Natur- und Klimaschutz berücksichtigt werden, schreibt der scheidende grüne Planungsdezernent Kunitz seinem Nachfolger von der SPD in Stammbuch.
Es nützt uns nichts, eine hochverdichtete Stadt zu bauen, bei der Lebensqualität, Natur, Umwelt komplett auf der Strecke bleiben. Es sind aber ganz schwierige Abwägungsprozesse, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen.
Damit Investoren in Frankfurt auch bezahlbaren Wohnraum bauen, müssten Förderanreize geschaffen werden. Deshalb muss künftig kein Autostellplatz mehr geschaffen werden, wenn jemand sein Dachgeschoss zu einer Wohnung ausbaut. Diesem Plan muss der neue Magistrat aber noch zustimmen. Die Diskussion über fehlenden und bezahlbaren Wohnraum in Frankfurt wird auch nach den neuen Prognosen weitergehen.
106.000 Wohnungen müssen in Frankfurt bis 2040 gebaut werden. Das hat eine neue Prognose ergeben. Infos dazu kamen von unserem hr-Info-Reporter Frank Angermund. Im vergangenen Jahr hat Hessen rund 80.000 Flüchtlinge aufgenommen. Diese Menschen mussten möglichst schnell untergebracht werden, vor allem als es allmählich auf den Winter zuging. Deshalb haben das Land und die Kommunen alles unternommen, um den Leuten ein festes Dach über den Kopf zu verschaffen. Das war im vergangenen Herbst. Jetzt aber sieht die Lage schon wieder ganz anders aus. In Hessen stehen Flüchtlingsunterkünfte leer, für die aber trotzdem Miete gezahlt wird. Wahrscheinlich verursacht das Kosten in Millionenhöhe. Darüber haben die Kollegen von hessenschau.de berichtet. Und wir haben uns die Hintergründe mit unserem landespolitischen Korrespondenten Dirk Wagner in Wiesbaden angeschaut und ihn gefragt, wie viele Flüchtlinge kommen denn aktuell nach Hessen?
Na, im April waren es etwas mehr als 1.160. So viele Menschen wurden hier in Hessen aufgenommen. Die Daten vom Mai liegen noch nicht vor, aber nach dem, was wir so hören, wird es sich wohl in dieser Größenordnung bewegen. Das ist sehr wenig. Im vergangenen Oktober gab es Tage, an denen so viele Leute, nämlich mehr als 1.000, innerhalb von 24 Stunden nach Hessen gekommen sind. Jetzt kommen so viele in einem ganzen Monat. Kann man auch an einer anderen Zahl sehen, die Entwicklung. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen und in den Außenstellen sind im Moment rund 10.000 Menschen untergebracht. Das waren im November mehr als doppelt so viele. Und dass die Zahlen so stark runtergehen, hängt unter anderem damit zusammen, dass die sogenannte Balkanroute praktisch geschlossen wurde und auch dass Länder auf dem Westbalkan zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden.
Wenn das doch so wenige sind, warum zahlt das Land Hessen dann weiter für Unterkünfte, die leer stehen oder die zum Teil nie genutzt worden sind?
Naja, im Herbst musste man ja davon ausgehen, dass erstmal weiter so viele Menschen auch nach Hessen kommen. Und da haben das Land, aber auch die Kommunen jede Unterkunft genommen, die sie kriegen konnten. Jetzt weiß man, man braucht sie doch nicht. Nur man wird die so einfach nicht wieder los, manche Unterkünfte, weil die Mietverträge das ganze Jahr über noch laufen, einige sogar noch länger. Warum, das erklärt Sozialminister Stefan Grüttner so.
Damals war es auf dem Markt natürlich ausgesprochen schwer, Mietverträge mit flexiblen Laufzeiten abzuschließen. Sie wären unverhältnismäßig teuer geworden. Deswegen haben wir zum Teil auch längerfristige Mietverträge abgeschlossen, um auch gewappnet zu sein, falls es bei einem starken Anstieg von Flüchtlingen bleibt.
Das war eben die Situation. Welche Kosten da auf das Land zukommen, dazu sagt die Landesregierung nichts, weil man zum Teil auch noch versucht, früher aus den Mietverträgen auszusteigen. Da wird also noch verhandelt. Man kann aber davon ausgehen, dass es am Ende um Beträge im Millionenbereich gehen wird, hessenweit für Unterkünfte, die leer stehen.
Klingt das für dich nachvollziehbar?
Ja, das klingt insofern plausibel für mich, weil man damals wirklich sehr schnell reagieren musste, um die Leute bis zum Winter aus den Zelten zu bekommen in feste Unterkünfte. Die Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, halten auch das mit den Mietverträgen für nachvollziehbar, dass man da eher längerfristige genommen hat, sagt auch der Bund der Steuerzahler in Hessen. Der Vorsitzende Joachim Papendieck sieht das folgendermaßen.
Ich denke, man muss sich jeden einzelnen Fall anschauen, ob angemessene Verträge geschlossen wurden. Aber ich sehe jetzt nicht, dass übers Land verteilt dort unangemessene Regelungen getroffen worden sind.
Es gibt auch hier in der Landespolitik bislang niemanden, der dem Land vorwirft, ihr habt damals viel zu viele Unterkünfte geschaffen, weil halt jeder weiß, wie die Lage war. Aber das mit den Verträgen wird sich sicher auch der Landesrechnungshof noch mal genauer anschauen. Der hat erst vor kurzem einen Sondersenat zum Thema Flüchtlinge eingerichtet.
Wie passt das denn insgesamt in das Konzept, das die Landesregierung für die Unterbringung von Flüchtlingen hat?
Ja, das Land hat ja inzwischen reagiert auf die sinkenden Flüchtlingszahlen. Das heißt, 23 der Unterkünfte, für die das Land zuständig ist, die werden zugemacht. Das ist ungefähr ein Drittel der Unterkünfte, für die das Land eben verantwortlich ist. Das läuft schon, soll bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Allerdings für den Fall, dass doch wieder mehr Menschen kommen, und das kann ja durchaus passieren, hält man an 20 Standorten eine Reserve bereit. Da können dann von jetzt auf gleich 15.000 Leute untergebracht werden. Und zu dieser Reserve, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, gehören halt auch Standorte, die bislang noch gar nicht genutzt wurden. Was ganz wichtig ist immer bei dem Thema, finde ich, zu unterscheiden, wir reden jetzt immer über die Unterkünfte, für die das Land zuständig ist. Es gibt ja in den Kommunen auch Unterkünfte, wo die stehen, welche da aufgebaut oder geschlossen werden. Darüber entscheidet dann immer der Landkreis, die Stadt oder die Gemeinde vor Ort. Das hat dann erstmal nichts direkt mit dem Land zu tun.
In Hessen stehen Flüchtlingsunterkünfte leer, für die aber trotzdem Miete gezahlt wird. Warum das so ist und wie mit den Unterkünften umgegangen wird, Informationen waren das von unserem Landtagskorrespondenten Dirk Wagner.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
An Heiligabend kam ein Polizist gewaltsam zu Tode. Er wurde mit 7 Stichen in den Hals, Nacken und Kopfbereich getötet. Sein Kollege überlebte, ebenfalls durch 3 Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Seit Mittwoch sitzt deswegen ein 27-Jähriger aus Dillenburg auf der Anklagebank im Limburger Landgericht. Er muss sich wegen Mordes verantworten. Der erste Prozesstag am Mittwoch war schnell vorbei, nach einer halben Stunde schon. Es wurde nur die Anklageschrift verlesen. Jetzt hatte der Verteidiger des Mannes eine Aussage von ihm vorgetragen. Lisa Will ist unsere Reporterin vor Ort und ich habe sie gefragt, was hat der Mann denn ausgesagt?
Also im Groben hat er ausgesagt, dass er dem getöteten Polizisten auch eine Mitschuld an der Tat gibt durch dessen Verhalten. Er erzählte von einem Rockerclub, dem er angehörig war, aus dem er aber aussteigen wollte und weshalb er eben jederzeit mit Angriffen rechnen musste. Und am Tattag früh morgens am Heiligabend sei eben dann ein Mann in dieses Zugabteil reingestürzt. Er hat den Mann als Polizist als solchen nicht erkannt und nur gedacht, und jetzt sage ich mal im Wortlaut, die wollen mich jetzt fertig machen. Daraufhin hat er sich eben verteidigen müssen und zugestochen, erzählte er. Er sagte auch, es tue ihm leid, was da passiert sei, aber das hätte eben nicht passieren müssen, wenn der Beamte sich als solcher zu erkennen gegeben hätte und nicht gleich auf ihn zugestürmt gekommen wäre, ohne zu reden.
Und wie glaubwürdig sind denn diese Aussagen des Mannes?
Das wird sich noch im Prozess zeigen, nehme ich an, denn es gibt ein Video von der Tat aus einer Überwachungskamera des Zuges und ich denke mal, da wird sich deutlich zeigen, wer der Aggressor war. Wir haben schon den Kollegen des Verstorbenen gehört, der sagte ganz klar, wir waren als Beamte durch unsere Uniform klar und deutlich zu erkennen. Wir sind ganz entspannt am Bahnsteig angekommen, aber er konnte eben nicht sehen, wie sein Kollege in den Zug gestiegen ist, ob er gegangen, ob er gerannt ist. Er konnte nicht sehen, wer zuerst aggressiv war, weil er ein paar Schritte hinter seinem Kollegen zurück war, aber auch da wird sicher das Video dann Aufschluss bringen.
Welchen Eindruck hat denn dieser überlebende Beamte auf dich gemacht?
Es war sehr emotional. Er hat mit den Tränen gekämpft hin und wieder. Er wirkte auch sehr gereizt auf manche Fragen, vor allem von der Ecke der Verteidigung. Er erzählte, dass er immer noch arbeitsunfähig ist, dass er immer noch nicht wisse, ob er jemals nochmal die Uniform anziehen wird. Der Verstorbene und er, die seien zusammen 11 Jahre Streife gefahren. Sie waren nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde und Nachbarn, hat er erzählt. Narben sind geblieben am Rücken. Er leidet unter Schlaflosigkeit, erzählte er. Und was ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, als er in dieses Zugabteil kam und die beiden Männer schon im Handgemenge waren quasi und er plötzlich ein Messer hat aufblitzen sehen, hat er wohl gerufen, Achtung, der hat ein Messer und wollte seinen Kollegen warnen. Und daraufhin habe der Angeklagte ihn hämisch angelächelt. Das verfolgt ihn irgendwie, da hat er mehrmals drüber erzählt. Und was er heute auch sehr deutlich gesagt hat, ist, dass der Angeklagte seiner Meinung nach absolut in Tötungsabsicht handelte. Der habe auf die Männer eingestochen wie eine Maschine und er sagte vor Gericht, der wollte uns töten, der wollte, dass wir nicht heimkommen.
Zum Prozess um den in Herborn getöteten Polizisten. Der 27-jährige Angeklagte hat ausgesagt und gibt dem getöteten Polizisten eine Mitschuld am Geschehenen. Informationen dazu waren das von unserer Reporterin vor Ort, Lisa Will. Und das war die Sendung HR Info Hessen und die gibt's wie immer auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Dunja Sadaki.